Guten Tag.
Ein herzliches Willkommen zur 13. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Für uns ist es auch englische Woche, aber wir haben es trotzdem geschafft, am Tag nach dem Spiel gestern aufzunehmen und noch vor dem Spiel gegen Augsburg. Und wir sind mal wieder in der gewohnten Runde hier zusammen mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Dem Tim in Berlin.
Guten Abend.
Und ich, der Lukas, sitze hier mit dem Moritz.
Hallo.
Wie immer in Köln, Ehrenfeld, in unseren Exil-Podcast-Studios. Ja, wie groß ist eure Lust aufzunehmen? In den letzten Wochen geht ja hier bei einigen Leuten im Podcast die Lust merklich runter, muss ich sagen. Da kann ich mich auch selber nicht ganz von freisprechen.
Och, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Wille, das hier durchzuziehen, ist ungebrochen. Man muss dann halt weniger über das vergangene Spiel reden und mit positivem Blick in die Zukunft das nächste Spiel angehen.
Wie haben denn die Bohemians gespielt dieses Wochenende, Tim?
1-1 haben die gespielt. Tatsächlich. Ja, sind dadurch noch in der Tabelle nochmal runtergerutscht. Dieses Jahr haben sie halt nicht jemanden vorne drin, der 8 Buden macht, wie derjenige, der da gestern das Feuer auf Fortuna als erstes eröffnet hat. Der hat nämlich auch eine Bohemians-Vergangenheit, der erste Torschütze von gestern.
Der Herr Schick.
Als hätten wir es geahnt. Als hätten wir es geahnt. Das war natürlich schon schlechtes Omen, dass wir da irgendwie so, ja.
Ja.
Ja, und nicht das gute Omen, für das ich es ja eigentlich gehalten hatte, dass ich ja irgendwie am Samstagmorgen bei mir zu Hause in der WG eine Bohemians Prag-Jacke gefunden habe an der Garderobe. Keiner Super. Weiß, wem die gehört, aber ich dachte wirklich, dass es ein gutes Omen wäre, aber war es anscheinend nicht.
Tja.
Ja. Ansonsten würde ich gerne noch kurz eingehen auf die zweite, die leider nach 2-1 Führung auch noch 3-2 verloren hat. Aber
das haben sie Aachen, oder?
Ja. Aber das habe ich trotzdem so als positives Ding mitgenommen, dass Kelvin Ofori schon wieder getroffen hat. Und ich glaube, da rollt was an.
Fährt er mit ins Trainingslager, ist die Frage.
Bestimmt.
Ja, selbstverständlich.
Bestimmt fährt er mit ins Trainingslager. Ja. Und dann kannst du ihn dann, der wirbelt dann.
Und jetzt, wo jetzt auch auf einmal Nana Mpumaia angekommen, dabei ja, ist total. Anzukommen.
Mhm. Fandst du, dass Nana Ampo mal besonders herausgestochen ist?
Ich?
Ja.
Naja, der hatte halt so Momente, wo man dachte, und dann war der Moment auch vorbei.
Ja.
So wie das ganze Spiel.
Der hatte auch so Momente, immerhin, wo man dachte,
Ja, genau. Ja,
der hatte halt auch die 3 Ballverluste am eigenen Strafraum in der ersten halben Stunde.
Nicht am eigenen 16er fummeln, Junge.
Genau.
Ja. Ja, war trotzdem sein stärkstes Spiel, würde
ich sagen. Fand ich auch, also auf jeden Fall. Er hatte auch
eben die Momente.
Genau, hat sich auch im Gegensatz zum Hertha-Spiel nochmal deutlich gesteigert, finde ich.
Auf jeden Fall. Ja. Nee, da braut sich was zusammen, ja. Ich denke auch.
Hier ist auch schon sehr weit rein.
Außerdem habe ich persönlich und Mirko auch der Aufstellung Nanas ein Freibier zu verdanken. Weil ich das nämlich orakelt habe und mein Sitznachbar hier gesagt hat, sollte das so kommen, also dann bis Mitternacht wird dann alles Bier auf mich gehen. Als das dann kam, haben wir uns dann auf ein Bier geeinigt. Das war lecker, aber im Stadion dann auch nicht erschwinglich.
Ja, also um es kurz zu fassen, ich war auf jeden Fall etwas überrascht von der Nominierung von Nana und Poma für die Startelf, gerade weil der ein bisschen anfällig dafür ist, mal den Ball in der eigenen Hälfte zu verlieren, hat er dann ja auch gemacht. Aber gut, ich habe mich trotzdem gefreut.
Aber er hat angeblich mit Abstand die meisten gewonnenen Zweikämpfe auf Fortuna Seite.
Das waren, glaube ich, alles Dribblings.
Ja, ja, aber er hatte ja diese Momente, wo man dachte, der lässt mal einen stehen, ist schnell. Ja, dann war es jetzt auch wieder. Also.
Ja. Ansonsten fand ich noch bemerkenswert, wir sind ja früher nach Düsseldorf gefahren, um uns anzugucken, was die Konkurrenz denn macht. Das war wirklich ein selten beschissener Spieltag. Aber wir kamen dann gerade in der Altstadt an, als dann so ein von der Polizei eskortierter Block an Gäste-Fans durch die Altstadt marschierte. Und man wurde irgendwie schon so eingestimmt. Ja, alle nicht so sympathisch. Und dann war ja auch eigentlich gar nicht sympathisch am ganzen Tag.
Sympathisch war da sowieso
Dortmund, nichts gestern. Dortmund,
ja, genau. Shoutout an Dortmund, die irgendwie es noch geschafft haben, den schlimmsten Bundesligaspieltag aller Zeiten zu verhindern.
Genau. Das wäre wahrscheinlich das statistisch.
Aufzeichnung
von Opfer. Na gut, Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sollten mal auf das eigene Spiel gucken, weil bei der momentanen Tabellenkonstellation muss man jetzt erstmal auf die eigenen Spiele gucken.
Aber das war ja klar, dass das gestern, also dass man das nicht tun brauchte, eigentlich fast.
Auf das eigene Spiel gucken, ja. Das
stimmt schon. Deswegen haben wir halt auf die Konkurrenz geguckt.
Naja, wir gucken ja jetzt, die Rückbetrachtung ist ja schon so ein bisschen über den Tellerrand geblickt, was kann man daraus lernen für die nächsten zwei Spiele. Und vielleicht fangen wir ganz am Anfang an mit der Aufstellung. Was kann man aus einem Fehlen von Ruben Hennings lernen?
Ja, und vielleicht vorher an euch beide nochmal die Frage, wo ihr das Spiel geguckt habt. Ich meine, bei uns ist jetzt auch wieder durchgekommen, dass wir mal wieder im Stadion gewesen sind. Zu unserer großen Freude. Einen fantastischen Nachmittag bei Regen und Kälte erlebt haben. Wie war es denn bei euch? Wo habt ihr geguckt?
Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Ich war auf einer Party zu Ehren eines Kumpels, der jetzt sich Doktor nennen darf. Ja, und ja. Im Nachhinein gut.
Keine schlechte Wahl.
Ja.
Absolut.
In was für einem Fach hat er denn promoviert?
In Politikwissenschaft.
Aha. Ich habe hier geguckt, wir haben zuerst die 15:30 Spiele gesehen. Es war auch ganz gut, da hatte man schon so 2-3 Bier drin. Dann ging das dann auch besser. Die Lasagne, die dann gekocht worden ist, die war auch ganz gut. Also eigentlich war vor dem Spiel schon alles sehr gut und danach Anpfiff wurde es relativ schnell sehr schlecht.
Aber vor dem Spiel war auch nur für dich sehr gut, weil wenigstens Dortmund gewonnen hatte, oder? Also wenn man rein mit der Fortuna-Brille guckt, war ja auch vor dem Spiel schon.
Nee, ich meine auch so, also von meinem eigenen, also nicht das Sportliche, sondern halt die 2-3 Bier, die Lasagne.
Mit netten Menschen zusammen. Mit
netten Menschen, genau. Ja. Das war schon gut. Das hat man, da möchte ich gar nicht Schlechtes gegen sagen. Ja, gut, ich habe ein Dortmund-Spiel gesehen, das war auch ganz gut. Aber jetzt sollten wir vielleicht tatsächlich, wie Tim das angemahnt hat, nicht noch weiter abschweifen, sondern zielgerichtet messerscharf die Analyse ansetzen.
Ja, ich denke mal, wir waren wahrscheinlich alle erstmal irgendwie relativ überrascht darüber, dass Hennings nicht in der Aufstellung stand, aber dann kam er relativ schnell durch, dass er angeschlagen war. Nee, oder ich glaube,
erkältet,
genau. Jean Zimmer, mit dem wir auch sehr, sehr stark gerechnet hatten, also ich zumindest,
ja.
Moritz glaube ich nicht so sehr. Und Mirko, der mit uns im Stadion war, hatte glaube ich auch sehr stark mit ihm gerechnet. Ja, auch wegen Verletzung nicht dabei. Was habt ihr denn zur Aufstellung von Nano Ampoma ansonsten noch zu sagen? Also hat euch das auch so überrascht wie mich?
Na ja, gut, wen soll er halt aufstellen?
Ja. Tech-Beteil wäre die Alternative gewesen.
Also da, dann denke ich, hat es mich nicht überrascht.
Nö. So. Ja. Interessanter ist halt eher, also da ist, glaube ich, fast tatsächlich ein Mangel an Alternativen. Interessanter ist ja eher, dass er dann
Orbit Bormuth auch.
Das, ja,
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. und Sobotka und Botzek, das ist jetzt nicht total überraschend, aber ich vermute, es ist schon so die Konsequenz aus diesen letzten Spielen gegen so Top-Mannschaften wie Bayern und Dortmund gewesen, wo man eben sagt, okay, wir kommen überhaupt nicht in den Zweikampf rein, jetzt stellen wir neben Botzek nochmal einen, der halt eben auch zu lang kann. Hat dann auch nicht so gut geklappt, aber das war vielleicht da die Erkenntnis hinter.
Ja, ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen überrascht davon war, auch von der Aufstellung an sich. Das war ja schon irgendwie mehr oder weniger in so einem 5-2-2-1 irgendwie begonnen und ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass man vielleicht wieder irgendwie zu dieser Taktik, mit der man jetzt die letzten Spiele oft irgendwie begonnen hat, zurückgeht, dass man halt auch wieder 3 Leute ins zentrale Mittelfeld stellt und halt wirklich nur 2 offensive Spieler halt irgendwie vorne hinstellt.
Und dann wäre das mit Fink gewesen quasi. Als
ja, vielleicht, ja, zum Beispiel mit Fink. Man hätte natürlich auch Luis Becker aufstellen können. Man hätte natürlich auch Barkok aufstellen können fürs zentrale Mittelfeld, aber ich glaube nicht, dass Funkel ihn wirklich im zentralen Mittelfeld sieht. Und das würde vielleicht im Augenblick auch so ein bisschen das übersteigen, was man von ihm verlangen kann. Aber es ist einfach halt auch eine Position, ja, gut, die er halt schon gespielt hat. Also,
unabhängig davon, welche Überlegungen dahinter standen, konnte man ja quasi nach 2 Minuten alles über den Haufen schon wieder werfen.
Was ja auch nicht ganz überraschend war. Irgendwie. Das war ja irgendwie beim letzten Spiel gegen Leipzig genauso.
Und ja, aber das letzte ja nicht. Das vorletzte war nämlich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da ist einfach die Fortuna noch unterschätzt worden. Und ja, das passiert jetzt eben nicht mehr.
Ja, gucken wir uns das 1-0 nochmal an. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich glaube, im Gegensatz zu dem, was danach, also die Fortuna hat tatsächlich halt relativ hoch gepresst, ist ziemlich weit rausgerückt. Und das beste Mittel dagegen ist halt einfach ein langer Ball nach vorne, der dann halt auch noch genau ankommt. Ja. Gelegt wird und dann, ich weiß jetzt, diese Leipzig-Spieler, ich kenne die ja nicht, ich will die auch gar nicht kennen. Die sehen für mich alle gleich scheiße aus. Und
ist auch nicht so wichtig.
Ist auch nicht so wichtig. Also ein Leipzig-Spieler köpft dann raus auf den anderen Leipzig-Spieler und der läuft halt an Gieselmann mehr oder weniger vorbei.
Ja.
Ja, klar.
Und dann, das Interessante ist, die pressen halt, rechnen aber überhaupt nicht damit, dass so ein langer Ball dann kommt, weil die laufen dann vogelwild zurück. Wenn ihr euch diese Rückwärtsbewegung anguckt, die sind alle orientiert auf den ballführenden Spieler, der dann Gieselmann überläuft. Und dann machen die halt zwar den 16er voll und das steht halt 5-6 Fortunen im 16er und trotzdem 3 Leipzig-Spieler frei. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und das, weil die überhaupt nicht um sich herum geguckt haben, keine Aufteilung hatten, und einfach nur in diesen 16er reingelaufen sind, so Hauptsache irgendwie noch, weil den Ball dazwischen bekommen. Und dann hat einer von den diversen freistehenden Leipziger, der mit der Bohemian Sprague Vergangenheit, da eben das Tor gemacht.
War das nicht sogar erst eine Ballbesitz, das kam jetzt auch in der Zusammenfassung nicht mehr drin, aber sogar irgendwie eine Ballbesitz-Fortuna-Sache, dass die weiter nach vorne gekommen sind, dann den Ball verloren haben, dann noch relativ hoch standen.
Ich glaube, der Torwart hat den Ball und
Fortuna. Ja, aber vorher. Bevor der Torwart den Ball hat.
Ja, gut, das kann ja sein, aber die ziehen sich ja nicht zurück, sondern die bleiben halt dann da.
Die bleiben da. Und dann rückt halt Bormuth zu diesem Kopfballduell da raus aus der Dreierkette. Dann stimmt halt wahrscheinlich schon wieder überhaupt keine Aufteilung mehr, weil er dieses Kopfballduell verliert. Der kommt dann irgendwie zu spät. Und
dann läuft halt einfach komplett den Ball irgendwie, ne? Ja.
Ja.
Das war schon, ey. Ich finde, es gibt so eine Szene, wo das von der Leipziger Hintertorkamera, da sieht man halt gerade, wie Gieselmann überlaufen worden ist und wie der dann halt so, ich weiß gar nicht, was das für ein Blick ist, aber er ist dann halt so, ja.
Schenkt halt ab.
Nee, er läuft dann halt auch in die Mitte, weil er, ich weiß es nicht, das war dann aber, das stand halt so ein bisschen für all das, was da schiefgegangen ist. In der 2. Minute.
Ja, das war wirklich.
Ja, und daraufhin haben die sich ja dann danach haben tiefer gestanden, aber das hat ja auch nicht so viel gebracht. Also, ich meine, es stand halt zur Halbzeit 0-1 und ich habe ja auch jetzt das Spiel nicht gesehen, aber im Zusammenschnitt sieht man jetzt tatsächlich noch sehr viele Chancen darauf, dass es noch schlimmer wird zur Pause.
Also ich glaube, dieses Tiefstehen war die eigentliche Überlegung und die haben, glaube ich, bei dieser Situation dann vor dem 1-0, das war, glaube ich, nicht geplant, dass die da so stehen. Also ich glaube, dieses Tiefstehen war so ein bisschen der Plan und deswegen waren die, glaube ich, auch im hinteren Bereich nicht darauf vorbereitet, dass dann dieser lange Ball kommt, der dann halt dieses nicht vorgesehene Pressing am gegnerischen 16er aushebelt. Mhm. Und dann haben sie sich halt hinten reingestellt und ja, dann gab es halt so mehrere Szenen, die alle gleich aussahen, nur die Seite war halt anders. Flanke und der Schick oder halt irgendein anderer Leipziger kommt relativ gut zum Kopfball und köpft den dann in der Regel dann rechts knapp am Pfosten vorbei.
Ja, und dann gab es noch einen Schuss, der auch dann noch
drüber
vom Hoffmann nebens Tor gelenkt das. Wird. Also auf jeden Fall eine Menge an Chancen, sodass man zur Halbzeit halt schon ein Debakel haben kann.
Ja, also die erste Halbzeit, da hätte man auf jeden Fall sich nicht beschweren können, wenn man da 4-5-0 zurückgelegen hätte, wenn einfach die auf der anderen Seite die Chancenverwertung ein bisschen konsequenter gewesen wäre. Also da lief einfach nichts zusammen. Und
bis hin zu der einen Chance, wo der Tommy sich toll durchsetzt.
Und das ist schon kurz vor der Halbzeit, ne?
Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier jede Chance einzeln auseinander...
Nee, auf keinen Fall.
Fortuna wäre ja nicht so lange unterwegs.
Genau, wir sprechen einfach über alle Fortuna-Chancen. Also Kovnatski bekommt den Ball von Tommy schön aufgelegt und verwertet den halt auch toll. Also da, finde ich, sieht man dann wenigstens mal, dass der wirklich
was drauf hat,
was kann. So, ja, also das ist schon, der will das schon so und dann ist halt Pech.
Ja. Wenn der dann reinfällt, geht das Spiel aber trotzdem nicht anders aus.
Ja, warten wir mal. Ich bin so ein bisschen, ich hatte halt dann in der zweiten Halbzeit war das Spiel ein bisschen anders. Also da ist Leipzig nicht so wirklich nach vorne gekommen und also Fortuna ja auch nicht, aber es war so ein ein bisschen eine Stimmung, dass es irgendwie ein bisschen kippen könnte. Jetzt nicht, weil Fortuna überragend die Leipziger an die Wand gedrängt hätten, aber es war so ein bisschen, die standen nicht so schlecht und haben irgendwie immer mal einen Pass nach vorne auch angebracht und so. Und das war irgendwie so, es gab mal so kurz 10 Minuten, da ist auch die Stimmung dann im Stadion natürlich stark angestiegen. Gab es so einen kurzen Moment, der wurde dann aber mit dem Handelfmeter unterbrochen.
Ja, man hatte zumindest halt irgendwie so bis zu dem Handelfmeter halt das Gefühl, dass halt Fortuna zumindest so ein bisschen mitspielt, dass es halt irgendwie halt einfach ein normales Wettkampfspiel irgendwie war so, und nicht halt so ein DFB-Pokalspiel, erste Runde. Also ist ja wirklich so. Also das einfach nur zu sagen, das ist ein Klassenunterschied, das ist ja fast noch eine Untertreibung für das, was da in der ersten Halbzeit passiert ist und auch ja in den Spielen gegen Bayern und gegen Dortmund, bei den Spielen gegen Mannschaften aus der ähnlichen Preisklasse quasi jetzt. Also von daher fand ich das eigentlich ganz, ganz angenehm jetzt irgendwie, bis halt dann mit dem 2-0 irgendwie dann die Luft aus dem Spiel raus war, zumindest mal irgendwie zu sehen, dass Fortuna auch mal wenigstens phasenweise auch mit so einem Gegner mal kurz mithalten kann, wenn der halt nicht zu 100% an sein Maximum halt irgendwie rankommt.
Genau, das würde ich auch sagen, ist der Hauptunterschied zwischen den Spielen gegen Bayern und Dortmund, aber ich bin mir nicht sicher, woran das lag. Also hab so ein bisschen während und nach dem Spiel an die Worte von Tim gedacht, die er letzte Woche gesagt hatten bei dem Dortmund-Spiel, von wegen, ja, die Höhe des Ergebnisses kam auch daher, dass die Dortmunder halt aufgrund der Krisensituation richtig Bock hatten, voll auszufahren. Und bei Leipzig hatte ich das Gefühl, die sind eigentlich ganz zufrieden, so wenn sie klar 2-0 gewinnen und dann muss es auch nicht mehr sein. Aber ich glaube, es stimmt, die Fortuna hat in der ersten Halbzeit, gab es auch mal so eine Phase, so von der 15. bis zur 20. oder und in der zweiten Halbzeit eben auch, wie ihr beschrieben habt, wo es schon ordentlich war, wo man das Gefühl hatte, die stehen gut, die haben die Räume, die sie den Dortmundern und den Bayern angeboten haben, schon noch irgendwie zugemacht, gerade zum defensiven Mittelfeld mit Sobotka und Boczek, aber ja, dann kommst du zu diesem 2-0. Wollt ihr darüber diskutieren? Wie Sky, die über nichts anderes mehr gesprochen haben, als über diesen Handelfmeter.
Ist das so? Sind die zu einem Ergebnis gekommen? Also ich habe sie jetzt nur einmal in der Wiederholung und einmal in live gesehen. Und findest du wie schon frech, wenn du so aus 1,5 Metern so einen 102 km/h Ball an die Hand geschossen kriegst. Na.
Also ich bin sowieso ein absoluter Gegner von diesen ständigen Handelfmetern. Es gibt mittlerweile einfach in jedem zweiten Spiel einen Handelfmeter. Das ist so unfassbar nervig. Ganz abgesehen davon, was ich sowieso von dem VAR denke. So, das könnte man, ja, ich weiß nicht, ob wir diese Diskussion jetzt hier irgendwie führen sollten, aber also gerade wenn man halt im Stadion ist, das ist halt einfach ein absolutes Desaster. Ich finde es ganz, ganz furchtbar.
Ja, ich finde auch, unabhängig davon, wie jetzt gefordert wird, dass die Regel ausgelegt wird, dann ist halt die Forderung, dass die Regel so ausgelegt wird, Schwachsinn. Also wenn das ein Elfmeter ist, weiß ich nicht.
Dann aber muss wird das denn gefordert? Schnell,
ja, irgendwie schon, oder?
Ich glaube, du kannst auf jeden Fall anhand der Regel ist es vielleicht sogar eher noch ein Elfmeter, als es keiner ist.
Ist ja, genau,
glaube ich. Ich finde auch, diese Regel ist halt eine absolute Vollkatastrophe, ja, wenn dir ja halt jemand aus allerkürzester Distanz gegen die Hand schießt, irgendwie, auch wenn die Hand halt irgendwie dann in dem Augenblick von mir aus einen Meter vom Körper wegsteht, würde ich das sehr, sehr ungern abpfeifen. Und gerade wenn du dann halt irgendwie dann auch noch so nah am Körper hast, wie Einhorn an der Stelle, finde ich es halt irgendwie noch viel schlimmer. Aber gut, das ist halt irgendwie anhand der Regel ist es, glaube ich, eher ein Elfmeter, als es keiner ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung ist. Wenn der Schiedsrichter da halt nicht auf Handelfmeter entscheidet, dann verstehe ich halt nicht, warum dann da die Entscheidung overturned wird. Das ist doch...
Willst ja nicht, er hat sich das nochmal angeguckt.
Ist das nicht dasselbe?
Nee, so overturn kann der VAR ja eh nichts, außer, glaube ich, Abseitssituationen, sondern dann... Aber also es gibt schon Argumente dafür zu sagen, dass es halt ein Handelfmeter ist, weil Eihans Hand ja auch... Also ich will nicht sagen, dass es klar einer war, aber geht ja sogar noch hoch in die Flugbahn, weil er sich schon so ein bisschen schützen will.
Ja, genau, weil er sich schützen will.
Ja, das ist das Hauptproblem bei dieser Regel ist, wenn das jedes Mal als Handelfmeter gewertet werden würde, wäre das ja vollkommen okay. Aber auch das passiert ja nicht. Ja, also ich habe ja davor eben das Dortmund-Spiel geguckt und da war halt auch so eine Szene, wo man denkt, wie kann das kein Handspiel sein? Ja, und da war das Argument für das Handspiel und da hat der Typ sich das nicht mal angeguckt. Sondern es ist halt gerade diese Handsituation mit dem VAR in Verbindung. Es ist total, hat man das Gefühl, es ist halt völlig willkürlich.
Ja.
Und das war halt, also es ist quasi genauso wie vorher auch. Also, dass der Schiedsrichter halt da eine Perspektive drauf hat und dann so entscheidet, wie er es im Moment wahrgenommen hat. Und dass dieser VAR da eigentlich gar nichts verändert, mehr oder weniger. Weil so eine Situation wie jetzt bei Dortmund oder halt auch die Eihahn-Situation wäre halt auch vor dem VAR in die eine oder andere Richtung gefallen. Ja, da hätten wir auch drüber geredet, kann man aber so oder so sehen, je nachdem, wie der Schiedsrichter entschieden hätte. Aber dieser scheiß VAR bringt da gar nichts, der macht halt nur viel kaputt. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ich glaube auch viele andere.
Ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde auf jeden Fall ziemlich einig, ja. Ja, ich glaube, damit können wir vielleicht dann die Situation dann irgendwie auch schon relativ abschließen, oder? Habt ihr noch irgendwas zu dem 2:0 zu sagen? Und eigentlich kann man ja dann fast danach auch das Spiel fast schon abschließen, weil irgendwie danach hatte man das Gefühl, Fortuna hat sich zwar dann irgendwie noch bemüht, aber von der anderen Seite kam dann ja irgendwie dann fast gar nichts mehr. Da wurde dann ja einfach auf Standgas irgendwie runtergefahren und dann plätscherte die Partie so aus.
Ja gut, aber halt auch Standgas mit,
reicht dann halt
kommt noch, halt ne? Keiner durch hier.
Ja, so. Ja, genau.
Halt ein bisschen Ballspiel.
Klar gesehen, dass da halt Kräfte geschont wurden.
Ja, es gibt ja ein nicht ganz unwichtiges Spiel für die unter der Woche, ne, Jan?
Jo. Das ich nicht sehen werde, weil ich natürlich in Augsburg bin.
Das ist nice.
Klasse. Die Fortuna, das ist
große Klasse.
Sehr gut. Zu unterstützen beim wichtigen Abstiegsknaller gegen den FCA.
Das finde ich sehr
also gut. Als hätten wir diese Überleitung fast schon abgesprochen. Aber wollt ihr noch irgendwas zum Leipzig-Spiel sagen?
Einwechslungen.
Ja, das wäre jetzt natürlich mein Part, weil endlich mal das passiert ist, was ich hier, glaube ich, seit Wochen fordere, in einem Spiel, was halt offensichtlich verloren ist. Einfach mal halt die Leute einwechseln, von denen man halt noch nicht genug gesehen hat, von denen man sich aber vielleicht noch was erhoffen kann, nämlich Baker, Tekbetay und Barkok. Also das hat mich auf jeden Fall gefreut, an der Stelle muss ich sagen. Wobei da jetzt auch niemand auf sich aufmerksam gemacht hat oder auf sich aufmerksam machen konnte. Aber immerhin fand ich trotzdem mal ganz gut rauszuheben.
Noch hervorheben würde ich gerne André Hoffmann. Der stand unter besonderer Beobachtung wegen eines Comunio Kaufs oder Nicht-Kaufs von Mirko. Der hat eine sehr ordentliche, solide Partie abgeliefert.
Also Mirko hat nichts anderes gemacht als die André Hoffmann-Cam quasi.
Ja, genau. Nee, der hat wirklich, also der stand halt sehr im Fokus und er hat wirklich, also ich glaube, keinen groben Fehler oder so gemacht und bringt halt immer mal wieder auch so einen flachen Pass mit viel Raumgewinn nach vorne an den Mitspieler und ja, das
ja, und ja, hat auch generell tatsächlich die meisten angekommenen Pässe aus dem Spiel gespielt.
Also ich möchte, hier mal ein bisschen, also ja, der ist mir auch in der zweiten Halbzeit, das habe ich auch mal ein bisschen auf ihn geachtet, gedacht, er macht viel ordentlich, aber in der ersten Halbzeit bei den diversen Kopfballdingern, die dann knapp rechts und links vorbeigingen, da hatte der durchaus auch seine Aktien drin. Also da haben halt alle Innenverteidiger nicht gut ausgesehen, da war die Zuordnung richtig scheiße, aber...
Man darf ja nicht vergessen, dass Hoffmann ja auch nur 1,82 groß ist. Also das ist ja immer große Probleme.
Das sind die 1,88, die man in Deutschland gesehen hat. Das ist vollkommen korrekt. Der Schick ist bestimmt sehr, sehr groß. Ich schaue mal einfach mal nach, wie groß der Schick ist. Das ist
ja, also ich noch bei André Hoffmann finde ich es halt wirklich ganz, ganz
1,85.
1,86 sagt der Kicker.
Ah, siehste, da, so kommen dann nämlich die Verwirrungen hier.
Sieht aber viel größer aus, wahrscheinlich weil er den kleinen Hoffmann stand immer.
Ja, ja, aber um das jetzt irgendwie nochmal kurz abzuschließen, bei Hoffmann finde ich halt wirklich, dass man ganz, ganz stark sehen kann, wie gut ihm halt diese Dreierkette tut. Also wenn er halt der zentrale Mann der zentrale Innenverteidiger ist, sieht er eigentlich immer relativ gut aus, aber wenn er halt einer von zwei Innenverteidigern in der Viererkette ist, hat er, glaube ich, wenig gute Spiele in der Bundesliga gemacht.
Das stimmt. Die Frage ist jetzt, wenn, ich weiß nicht, es sind natürlich Winterzugänge, sind halt immer ein bisschen heikel. Und wir haben aber, glaube ich, schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, als Tim den Innenverteidiger von Braunschweig ins Spiel brachte, den er im Blätterwald um die Fortuna. Braucht die Fortuna, wenn sie halt auf Dreierkette spielen will, auch in der Rückrunde nicht eigentlich noch ein Innenverteidiger, der gestanden ist.
Absolut. Würde ich auch. Ja. Gerade weil das irgendwie auch das System ist, was gerade im Augenblick am besten funktioniert, würde ich sagen, da muss man unbedingt jemand holen. Ganz, ganz wichtig.
Was meint ihr, warum Adams nicht gespielt hat? Weil er sich zu viele Unsicherheiten und Böcke geleistet hat in den letzten Spielen?
Ja, ist einfach der Spieler, der halt am riskantesten ist, irgendwie im Aufbau ist und der da irgendwie am meisten Probleme hat und gegen einen Gegner, der halt so stark presst.
Ja, ich denke auch, das wird ja leider den Gegnern auch nicht im Verborgenen geblieben sein. Die machen ja auch ihre Hausaufgaben. Und im ersten Moment fand ich es trotzdem überraschend natürlich, dass als ich die Startaufstellung mit Robin Baumuth gesehen habe, aber man kann es auch nachvollziehen.
So. Ich glaube auch. Es gab, ne, wenn Baumuth sich anbietet im Training oder so und Adams hat, jetzt gibt es kein Argument, ihn weiter immer spielen zu lassen. So, kann man so machen. Gegen Augsburg wird es jetzt interessanter, ob Baumuth dann nochmal spielen darf.
Oder ob er wieder mit Viererkette agiert.
Hoffentlich nicht. Also das funktioniert ja nie.
Weißt ja nicht, dass das nicht auch gespielt wird.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, sollen wir dann vielleicht mal auf Augsburg schauen? Also wirklich prima, dass du da im Stadion sein wirst, Jan. Und du hast ja auch wahrscheinlich dann auch wie jede Woche auf unseren zukünftigen Gegner schon mal einen besonderen Blick geworfen.
Ja, meine liebe Arbeitskollegin hat überlegt, dass sie mitkommt und ich habe ihr das dann schmackhaft gemacht mit, es wird wahrscheinlich kalt, windig und es wird wahrscheinlich jetzt kein Premium-Spiel, das du da sehen wirst. Ich muss, bevor ich aber was zu Augsburg sage, muss ich an dieser Stelle eine Falschinformation, die ich letzte Woche mitgegeben habe, zurücknehmen und mich auch ein bisschen entschuldigen. Okay. Weil ich habe letzte Woche ja ganz offensichtlich die Mitverantwortung des BVB am Abstieg der Fortuna im Spiel gegen Hoffenheim dadurch kleinreden wollen, indem ich Mario Götze die Schuld gegeben habe, dass er das halt quasi alleine verschuldet. Nachdem wir aufgenommen hatten, habe ich nochmal überlegt, war Mario Götze zu dem Zeitpunkt nicht eigentlich schon lange verletzt? Und ja, Mario Götze, der war nicht im Kader, weil er verletzt. Aber nichtsdestoweniger
ist er trotzdem schuld.
Weil er hat nämlich Unruhe reingebracht. Da ist nämlich genau diese Endphase der Saison gewesen, wo sein Wechsel nach München über die Bild-Zeitung schon klar bekannt geworden ist. Und das ist der Grund, im Endeffekt, warum die Fortuna absteigt.
Also im Endeffekt ist die Bild-Zeitung schuld.
Die Bild-Zeitung und Mario Götze. Das sind zwei.
Aber Lewandowski steht im Abseits bei diesem Tor, was dann kein Tor ist oder so, ne? Also der ist also auch mitverantwortlich.
Ja, halt so eine Bayern-Connection. Ja. Bild-Zeitung, Lewandowski, Götze.
Okay, ist okay.
Halt,
ja.
wundert einen gut. überhaupt nicht.
Das gesagt, kurz auf Augsburg. Die haben 20 Punkte, sind mittlerweile im Mittelfeld der Liga angekommen, nachdem sie relativ schwach in die Saison gestartet sind, hatten allerdings auch ein straffes Auftaktprogramm. 25 zu 28 Tore, 5 Siege, 5 Niederlagen und 5 Unentschieden. Und viel mehr Mittelfeld geht nicht unter Trainer Martin Schmidt. Wie gesagt, in den letzten Wochen sind sie erstarkt. Sie machen eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das ist Umschaltspiel, gerne mal auch mit dem längeren Ball hinten raus. Über die Außen haben vor allem sehr schnelle Spieler, mit denen sie arbeiten wollen und können auch hin und wieder einen guten Freistoß anbringen. Also es ist jetzt einfach nichts total die große Trickkiste, in die da gegriffen wird, aber es funktioniert in den letzten Wochen eben sehr gut. So gut sie über die Außen auch nach vorne gehen können, sind sie wohl über die Außen noch etwas anfälliger und hatten in den ersten Spielen auch mal Probleme, dass sie den Ball nicht so sicher in den eigenen Reihen halten konnten. Martin Schmidt lässt gerne im 4-2-3-1 oder im 4-4-2 spielen und hat eine relativ stabile Startelf. Also er hat mittlerweile die Elf gefunden, mit der er spielen möchte. Im Tor Thomas Kubek, ein Neuzugang von Stade Rennes ohne Bohemians Prag-Vergangenheit. Er hat bei Sparta gespielt. Das wird Tim sicherlich etwas...
nee, das wusste ich.
Das wusste ich. Kubek tatsächlich auch jetzt nicht total der souveräne Torhüter, hat schon den einen oder anderen Bock diese Saison drin gehabt.
Jo.
Auf der Linie sicherlich noch überzeugend, aber beim Rauskommen jetzt durchaus den einen oder anderen Lapsus drin.
Ist der Giefer da noch im Kader?
Ich glaube ja, der ist noch im Kader, ja. Aber er spielt halt nicht. Der hatte letzte Saison, hat er glaube ich angefangen und dann haben sie irgendwann auf Luto umgestellt, weil er sehr viele Probleme hatte. Die Verteidigung, die rechte Verteidigung ist Stefan Lichtsteiner, den kennt man noch aus Juve und Arsenal. Hin und wieder auch Raphael Framberger, ein Eigengewächs der Augsburger. Die Innenverteidigung rechts Jeffrey Chovelow und links Tin Yetwai, ausgeliehen von Leverkusen. Alternativ kann auf der linken Innenverteidigerposition auch Felix Udukay spielen. Linksverteidiger Philipp Max in der Regel. Im letzten Spiel hat Max vorne gespielt. Da hat Iago, ein Brasilianer von Porto Alegre, für ihn gespielt. Aber vermutlich wird er wieder Linksverteidiger spielen, weil der linke Mittelfeldspieler, den er ersetzt hat, Ruben Vargas, von seiner Gelbsperre wieder zurück ist. Mittelfeld, wie gesagt, links Ruben Vargas. Dann im defensiven Mittelfeld die beiden sind Daniel Bayer und Rani Khedira. Oder wer?
Oder Jan Moravec.
Oder der wird eingewechselt, wenn Rani Khedira mit dem Kopf tritt und bewusstlos. Wie bei dem Spiel, das. Das stimmt, da ist nämlich Moravec eingewechselt worden für den kopfverletzten Khedira.
Okay.
Stimmt. Aber vielleicht werden die halt die Bohemians Karte spielen. Wer weiß.
Das klappt ja ganz gut. Ja ganz
oh gut. Mann, ich glaube, es klappt momentan alles.
Zu befürchten. Es ist zu befürchten.
Fortuna. Ja, der rechte Flügel, auch mit schnellen Leuten, entweder Marco Richter oder der auch schon aus Augsburg und Gladbach bekannte André Hahn. Allerdings in den letzten Spielen eher Marco Richter gespielt. Und vorne drin, Finn Bogason ist verletzt, Fredrik Jensen und der sehr stark aufspielende Florian Niederlechner, der in dieser Saison 7 Tore und 6 Vorlagen zu verzeichnen hatte. 4 Vorlagen davon am Freitag im Spiel gegen Hoffenheim. Die Alternative im Sturm ist Sergio Cordova, ein gewisser Herr Gregoritsch, den man auch schon aus Augsburg und vom HSV kennt. Der hat sich so ein bisschen ins Abseits gespielt, hat wohl in der Mannschaft von Martin Schmidt eh keine große Rolle gespielt und hat dann noch ein bisschen über die Presse für Unruhe gesorgt. Und ich vermute nicht, dass er spielt. Also ich gehe davon aus, dass vorne drin Fredrik Jensen und sehr, sehr, sehr sicher Florian Niederlechner spielen werden. Ja, also Umschaltspiel, schnelle Spieler, gute Freistöße. Darauf muss die Fortuna sich einstellen.
Für Fortuna wird es reichen, ne? Denke ich mal.
Naja, gut, aber ich meine, die haben anscheinend, ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen, aber eine Frage an Jan, vor allem die Tore gemacht, wenn der Gegner kommt, oder?
Ja, die wollen nicht unbedingt den Ball haben.
Ja, Aber Fortuna hoffentlich auch nicht.
Ja, vor allem, wenn sie in Augsburg spielen und haben jetzt auch so ein, das ist so sehr, sehr küchenpsychologisch, ne? Aber haben vielleicht jetzt auch mit ihren 20 Punkten, fühlen sich ganz gut, haben die letzten Spiele gewonnen.
Spiel zu Hause,
ja. Zu Hause, vielleicht.
Fühlen sich vielleicht ein bisschen zu sicher.
Sehr, sehr sicher, zu sicher, irgendwie, Fortuna, die. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir können da jetzt effektiv nichts orakeln.
Was ich auf jeden Fall beim generellen Blick irgendwie auf den Verein ganz spannend finde, ist, dass jetzt da mit Gregoritsch irgendwie in diesem Jahr schon wie mindestens der zweite oder dritte Spieler ist, der da irgendwie so richtig, also irgendwie auch ein wichtiger Spieler aus dem Kern des Kaders halt irgendwie halt stänkert und irgendwie versucht sich da, also sich da richtig unbeliebt macht. Wie letztes Jahr gab es auch das Gleiche schon mit Martin Hinteregger. Ja, genau, und mit Kajubi auch, ja. Stimmt. Genau, das ist jetzt wirklich schon häufig mit Leistungsträgern da irgendwie passiert. Und gerade jetzt in letzter Zeit, was ja irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, das spricht ja irgendwie auch dafür, dass da auf jeden Fall irgendwie ein relativ komisches Klima herrscht. Aber irgendwie im Augenblick scheint man das ja, scheint das ja irgendwie nicht groß zu stören.
Ja, also ich glaube, so, ja, also letzte Saison, ich glaube, das hatte auch ein bisschen was mit dem Trainer Manuel Baum zu tun, der jetzt nicht mehr da ist. Und allgemein vielleicht auch damit, dass Augsburg einen unglaublich großen Kader hat. Also sie haben unglaublich viele Spieler verpflichtet oder auf der Vertrags unter Vertrag und es können halt nur 11 spielen und Martin Schmidt scheint sehr jetzt auf eine relativ fest umzogene erste 11, 12, 13 zu setzen und das kann natürlich auch für Unruhe sorgen.
Aber ich habe jetzt gerade bei Gregoritsch ging es ja irgendwie auch darum, dass er im Sommer eigentlich wechseln wollte und dann aber irgendwie nicht wechseln gelassen wurde und da sich dann halt irgendwie so ein bisschen hat durchhängen lassen anscheinend.
Ja. Aber das ist nicht mit Kajubi auch ähnlich?
Ja, und mit Hinteregger ja auch, genau.
Ja. Das ist ja irgendwie das, und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass es immer wieder Stefan Reuter ist. Den habe ich so ein bisschen gefressen. Und da muss ich einfach sagen, ja, der muss halt versuchen, seinen Laden zusammenzuhalten. Also, klar, ist halt ein kleiner Verein und die müssen irgendwie ihre Ablösesummen erzielen. Aber also eigentlich tut man sich dann da auch keinen Gefallen dran. Also ich meine, man muss ja nicht für 6,5 Millionen den besten Spieler im Kader verkloppen. Aber man kann sich halt irgendwo dazwischen treffen. So. Und dann, also deswegen, ich glaube, solche Situationen sind schon vermeidbar. So, was wäre denn gewesen, wenn Fortuna jetzt gesagt hätte, nee, wir wollen aber diese 15 Millionen und Schalke hätte gesagt, wir geben euch 6,5. Und Fortuna hätte Nein gesagt. Und Fortuna hätte Nein gesagt. Dann wäre da jetzt auch keine gute Stimmung mit Rahman im Kader, oder? Oder schwierig.
Ja, aber das Gute ist ja, dass Fortuna
ist halt auf Platz 11 und die Stimmung wäre grauenhaft.
Das Gute ist, Fortuna hat ja gesagt, 6,5 ist uns zu wenig. Dann hat Schalke gesagt, ja, wir geben euch nur 6,5, aber wir tun so, als ob es mehr wäre. Und darauf hat sich dann die Fortuna ja schon eingelassen anscheinend.
Also über den Tisch ziehen lassen.
Ja, also nach außen hin nicht, aber de facto vermutlich schon.
Also ich glaube, man hat sich generell über den Tisch ziehen lassen und wie sehr, das kann man, ja. Das kann man dann halt nur sehen, wenn man wirklich mal irgendwie in die Unterlagen gucken kann, aber dass man sich da über den Tisch hat ziehen lassen, das war ja eigentlich in dem Moment selbst klar und spätestens seit den Veröffentlichungen oder nach dem Spiegelartikel, die ja nie zu 100% klar widerlegt wurden und wo auch nie juristische Schritte gegen eingeleitet wurden. Deswegen man dann irgendwie davon ausgehen kann, dass das ja anscheinend schon der Wahrheit relativ nahe kommt, kann man ja davon ausgehen, dass das anscheinend noch viel, viel schlimmer ist, als man damals befürchtet hat, als der Transfer festgezogen wurde.
Ah. Ja, also ich sag mal, für den Fall, dass Ruben Hennings weiterhin an seiner Erkältung irgendwie wegen seiner Erkältung weiterhin ausfällt. Was glaubt ihr denn bezüglich der Aufstellung? Wie wird man es angehen? So wie gegen Leipzig dieselbe Startaufstellung oder was anderes?
Also ich würde mir wünschen eigentlich, dass Adam Bocek eine Pause bekommt.
Ja, der ist auch eh gesperrt.
Ah, okay.
Ich glaube, der hat die fünfte Gelbe bekommen, oder? Bin ich da jetzt?
Ja, doch, kann sein. Ja. Weiß ich gerade nicht.
Schau mal.
Aber dann würde diesem Wunsch ja entsprochen werden. Aber vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich fand, der hat auch nochmal im Mittelfeld da häufig einen überforderteren Eindruck gemacht als andere Spieler. Aber ja, vielleicht ist er halt auch einfach nochmal ein bisschen langsamer als andere Spieler.
Ja, aber auch im Spiel nach vorne. Also ich fand wirklich
Boateng. Genau, im Spiel nach vorne
hat wehgetan. Gerade auch im Spielaufbau, auch gerade wenn er nicht attackiert wurde, da wirklich auch trotzdem eine hohe Anzahl von Fehlpässen gehabt. Also bei Boateng lief wirklich noch weniger zusammen als am Samstag als bei den meisten anderen in der Mannschaft. Und jetzt gerade, wenn Morales nach seiner Gelbsperre auch zurückkommt, könnte man da vielleicht wirklich überlegen, ihm eine Pause zu geben. Gerade so, wie ich generell denke, dass Funkel, der anders als Trainer, der Augsburger, Martin Schmidt, der anders als Schmidt, der irgendwie jetzt keinen festen Kern von 12, 13, 14 Spielern hat, die er immer aufstellt, sondern irgendwie generell immer viel tauscht. Und deswegen wird er, glaube ich, jetzt in der englischen Woche richtig viel durchtauschen. Das ist eigentlich das, was Funkel immer macht. Und das wird er bestimmt doch jetzt wieder machen.
Ja, ich finde Adam Boateng einen interessanten Fall, wenn ihr über diese... Das ist mir auch aufgefallen, dass ich gegen Leipzig, da haben wir jetzt eben nicht drüber gesprochen, dass er echt viel nicht richtig gemacht hat. Und ich erinnere mich noch zum Beispiel gegen Schalke oder so, wenn die in diesem Dreier-Mittelfeld gespielt hatten, dass Boateng eben als der Sechser, der defensive Mittelfeldpart, dadurch auch Vorteile hatte, weil er eben dann seine Pässe kürzer anbringen konnte und eben nicht die längeren, riskanteren Bälle nach außen oder halt dann auf die Außenstürmer oder nach vorne spielen musste, sondern einfach nur zum nächsten Achter, der dann relativ nah bei ihm steht. Vielleicht ist das auch eine Überlegung, dass man eben da das Risiko auch minimiert, gegen Augsburg in so eine Umschaltsituation zu kommen, indem man halt die Passwege verkürzt über ein Dreier-Mittelfeld. Wer wäre denn der Ersatz dann für Boateng?
Wenn dann Morales wahrscheinlich. Bei Sobotka würde ich jetzt denken, der hat ja wirklich noch nicht viele gute Spiele diese Saison gemacht, aber gerade jetzt gerade jetzt am Samstag hatte ich das Gefühl, dass er, da haben die wenigsten ja wirklich gut gespielt und auch Sobotka hat kein gutes Spiel gemacht, aber das sah für mich irgendwie so aus, als ob er langsam wieder zu seiner Form zurückkommt. Und ihn würde ich jetzt eigentlich im Augenblick automatisch aufstellen, weil er irgendwie der aus dem zentralen Mittelfeld ist, der im Augenblick den besten Eindruck auf mich macht. Und
ja, ich könnte mir vorstellen, dass er mit Morales und Fink Sobotka spielt.
Fink als Achter?
Ja.
Glaube ich auch.
Also, Boateng hat 5 gelbe Karten. Damit müsste er jetzt gesperrt sein.
Dann ist er raus, ja. Na gut.
Ja, so richtig, ich erinnere mich gar nicht. Ich glaube, wurde Fink überhaupt schon in so einer Achterrolle diese Saison eingesetzt? Ich glaube, mittlerweile macht er das nicht mehr, weil er einfach auch da nicht mehr schnell, also nicht mehr schnell genug ist. Ich glaube, er setzt ihn wirklich nur noch in dieser verkappten Zehnerrolle ein. Ich vermute, das wird nicht passieren.
Ja.
Das würde natürlich dann bedeuten, dass wenn man mit 3 Mittelfeldspielen dann, wenn es mal wieder fällt, weiß ich nicht genau, könnte man natürlich wieder mit Zimmer als rechten Flügelverteidiger spielen und Zimmermann in die Mitte ziehen. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden würde, weil mir Zimmer wirklich nicht gut gefallen hat, die letzten Spiele. Wirklich nicht. Dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit mit Luis Baker. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie auch da würde ich jetzt sagen, der drängt sich halt auch nicht wirklich auf.
Aber ganz unrealistisch ist es nicht, weil er den ja jetzt zumindest Stück für Stück mal wieder einsetzt und so. Das heißt, glaube ich, auch, dass er den im Training jetzt ein bisschen besser einschätzt und so. Ja, wollen wir es mit der Kaffeesatzleserei
beenden? Nee, was ich schon nochmal, wir könnten jetzt schon mal fragen, also wenn Lou sagt, ja, er will halt Zimmer nicht rechts sehen, das kann man natürlich sagen, er ist vielleicht nicht so der starke Rechtsverteidiger wie Zimmermann, aber wenn man Zimmermann auf die 8 stellt, gewinnt man dadurch auch noch etwas. Also wiegt das nicht eigentlich auf? Gewinnt man vielleicht mit Zimmermann auf der 8 mehr, als wenn man das mit Zimmer auf der Außenposition verliert? Weil ich finde ihn nämlich schon, also gegen Schalke erinnere ich mich, hat er mir schon ganz gut gefallen da auf dieser 8er Position, weil er halbwegs ballsicher ist, eine gewisse Dynamik hat. Also ich fand das
nicht total... Zimmermann meinst du?
Ja, Zimmermann.
Ja, auf der 8
ist... Ja. Genau, und das ist ja mein...
Also man gewinnt den Klon mit Zimmermann könnte, nicht...
Aber gewinnt
wenn man den Klon könnte.
Aber wenn du halt sagst...
Spiel bei mit 11 mal Zimmermann.
Nee, nur Mittelfeld und rechts, also auf die 8 und Rechtsverteidiger,
das reicht. Also. Zweimal als Rechtsverteidiger, falls sich einer verletzt. Und dann zweimal fürs zentrale Mittelfeld, absolut.
Ja.
Das Argument gegen Zimmer ist ja halt ein Zimmer isoliertes. Aber das Argument kann ja sein, man gewinnt ja vielleicht auch etwas über Zimmermann, der eben dann Achter spielt.
Ich glaube, ich habe irgendwie so im Kopf, der Fink wird spielen. Weiter vorne aber dann. Aber irgendwie glaube ich das.
Mit Fink und Kownacki oder Hennings, wenn er wieder auf dem Fall ist.
Ja. Dann aber mit Viererkette, weil das ist ja dann immer die Sache, wenn man Fink aufstellt auf dieser Zehnerposition, das ist ja eigentlich die Person, die dann, die Position, die wegfällt, dadurch, dass man dann auf die Fünferkette umstellt.
Mhm. Das stimmt.
Vielleicht Viererkette wieder hat überhaupt nicht funktioniert die Saison bisher.
Ja, ja, eben, genau, deswegen. Glaube ich eigentlich nicht, dass das passiert. Also
und vor allem, wenn die halt mit so schnellen Spielern spielen, dann stellst du halt den Fink nicht auf die 6 oder so. Das ist halt gefährlich. Der muss dann ja auch die Wege machen nach außen, um da was zuzulaufen.
Ja, ich denke eigentlich eher, dass Fink gegen Union Berlin die Chance bekommt, weil Berlin ja ganz, ganz stark über lange Bälle kommt. Da braucht man auf jeden Fall die Kopfballstärke von Oliver Fink. Ich glaube, dass er da starten wird am Sonntag.
Das kann sein.
Ja, wir wissen, glaube ich, jetzt im Augenblick auch noch nicht so genau, ob wir vor dem Spiel gegen Union Berlin nochmal aufnehmen können. Das entscheidet sich dann diese Woche. Aber wir werden jetzt, glaube ich, nicht noch gesondert auf das Spiel gegen Union Berlin schauen, sondern das dann, falls wir das schaffen, nochmal dann unter der Woche machen, vielleicht dann aber auch nicht, sondern das einfach nur nachbesprechen.
Ja, wir werden ja da alle im Stadion sein. Das heißt, nicht viel müssen wir uns danach alles nochmal in Ruhe angucken zu Hause.
Ich glaube, alle sind nicht im Stadion, leider.
Ach so, nee, stimmt. Ja. Ja. Verdammt.
Moritz schafft es leider nicht, aber bitte. Ja, wir anderen werden auf jeden Fall alle da sein. Ja, was denkt ihr denn zum Spiel gegen Augsburg, um das abzuschließen?
Die Chips.
Was denkt ihr denn, wie es ausgeht? Was denkst du, Moritz?
Ich muss mal kurz sinnieren. Ich denke doch, ich glaube, Fortuna gewinnt 2-1.
Wer macht die Tore?
Kownacki und Nana Ampomar.
Naja.
Wenn Hennings nicht spielt, natürlich. Sonst sind es halt zwei Hennings-Tore.
Also nach Handelfmeter.
Ja, sehr gut. Ich glaube, dass die Fortuna ein 1-1 schafft. Ich glaube, es wird tatsächlich ein schwieriges Spiel. Es wird, glaube ich, tatsächlich ein hässliches Spiel. Was keine Überraschung ist, diese Einschätzung, sondern ich glaube, niemand erwartet da, dass da jetzt irgendwas vom Himmel gespielt wird. Aber ein 1-1 oder 0-0 wäre schon gut.
Muss ich jetzt schon festlegen, Jan.
Ja, 1-1.
Lu? Was denkst du, Tim?
Okay, dann mache ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute, wo ich drüber nachgedacht habe, dass wir den Podcast aufnehmen, auch kurz darüber nachgedacht, ob ich es eigentlich gut finde oder mir eher wünschen würde, dass jetzt schon Winterpause ist. Und ich tippe 2-1 für Augsburg. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da kommt nicht mehr viel dazu vor der Winterpause.
Ja, das sehe ich relativ ähnlich und ich tippe auf ein 3-1 für Augsburg. Ich glaube, die sind im Augenblick richtig gut drauf und die Fortuna ist es eben nicht. Und deutet gerade nicht so viel darauf hin, dass man da jetzt die Kehrtwende schafft.
Also ich würde vorschlagen, auch wenn wir das dann nicht live on air möglicherweise machen, für unser Tippspiel, die schreiben wir uns sonst, die Tipps gegen Union. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was passiert.
Ja. Genau, aber da wird auf jeden Fall notariell nochmal beglaubigt. Dass das
aber sicher, Sigi. Notariell beglaubigt führe ich auch weiterhin das Tippspiel an.
Naja. Naja.
Ja, wobei wir ja, glaube ich, alle einen Punkt dazu gewonnen haben jetzt diese Woche.
Ja, ja, richtig. Und ich freue mich sehr, wenn mich der Moritz wirklich jetzt überholen sollte durch seinen Tipp gegen Augsburg.
Ja, das wäre zu verkraften.
Das wäre mir eine Freude und Ehre.
Ja.
Ja, ja, wenn ihr da nichts mehr habt, dann würde ich sagen, dann vertagen wir uns jetzt auf die nächsten Tage. Wenn es vielleicht doch noch irgendwie klappt, auch gerne noch nach dem Augsburg-Spiel, vor dem Berlin-Spiel. Ansonsten dann halt irgendwann.
Also ich möchte noch eine Sache sagen, weil mir ja die eine Statistik zur Laufleistung immer so am Herzen lag. Muss ich sagen, manche Medien, wenn nicht von irgendwelchen Brandreden von Röttgermanns irgendwie geschrieben werden konnte, hatten sich ja auch auf diese Laufleistung ein bisschen eingeschrieben, sage ich mal so. Und daraufhin hat Herr Funkel ein bisschen die Medienkritik, also die kritisiert dafür, dass sie und bei der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig gefragt, die Medienvertreter, die Anwesenden, ob die denn eigentlich wüssten, wie diese Laufleistung zustande käme. Und ja, jeder Spieler würde ja getrackt und es wäre ja klar, wenn man mehr Tore schießt wie andere Teams, dass dann da auf jeden Fall Kilometer dazukommen, wenn dann der Innenverteidiger zur Jubelschraube dazu gesprintet kommt.
Ja, da kommt und, das her.
Ja, ja, genau. Ja. Und daher, wenn wir einfach ein paar mehr Tore machen, ja, und dann müsst ihr mal aufpassen beim nächsten Mal, ob dann Zachary Steffen zur Jubelschraube rennt. Und das geht alles in die Laufleistung mit ein.
Ah ja. Welchen Platz haben wir inne gerade?
Ich glaube Platz 17 vom FC Köln, aber ich habe es heute nicht mehr gecheckt.
Also auf bestimmt jeden Fall mehr Tore geschossen als die Kölner, oder
nicht? Ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Glaube ich, also hat Fortuna an diesem Spieltag 104 Kilometer zusammengelaufen. Das ist halt auch wirklich kein hoher Wert. Das ist selbst für Fortuna ein unterdurchschnittlicher Wert. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass die Kölner da mittlerweile vorne liegen. Aber naja, da kann man jetzt halt die nächsten Tage ordentlich was dran tun, hat man ja zweimal die Gelegenheit.
Aber wenn du jetzt schon diese Brandrede von Röttgermann ansprichst, ja, wahrscheinlich ist das was in, weiß ich nicht, macht das ein Präsident, sollte er das tun? Aber in dem Fall habe ich einfach, denke ich einfach, das ist jetzt ein Spiel gewesen, das so eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen, meiner Meinung nach. Und also ich finde, es ist so ein schlechter Zeitpunkt, nach diesen drei Spielen sich so dahinzustellen. Und ich kann, glaube ich, aber auch einfach kein gutes Haar, hat nicht so viel an den Menschen mehr finden. So. Aber ja, findet ihr nicht, dass das so wie daneben ist?
Ich glaube, bei dem Zeitpunkt, natürlich hat er die Worte, die er da an die Mannschaft oder auch an die Presse dadurch gerichtet hat, da ging es natürlich jetzt um die Vergangenheit, aber sein Blick geht natürlich auf die Zukunft, ja, und darauf, dass einfach zwei super wichtige Spiele anstehen und die Situation einfach ja, super kritisch ist. Ich glaube, dass er da sich nicht viel Gedanken drüber gemacht hat, ob man da jetzt in den letzten Wochen gegen super übermächtige Gegner gespielt hat oder nicht. Es geht einfach darum, dass man ja jetzt einfach die beiden nächsten Spiele auf gar keinen Fall verlieren darf, weil ansonsten vielleicht dann doch in dieser Winterpause mehr in Frage gestellt werden könnte, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Mhm. Und ja, vielleicht hat er sich da einfach in der Pflicht gesehen als starker. Weil das ist halt einfach, ja, ist halt einfach auch wirklich schwierig, weil er, ja, wenn er jetzt meint, da irgendwas fordern zu müssen, er ist halt einfach in seiner Fußballkompetenz halt schon dermaßen beschädigt dadurch, was halt passiert ist. Also gerade in dieser Rahmansache ist es halt einem halt wirklich schwer, das irgendwie ernst zu nehmen. Ne? Also,
ja, wobei er in der Sache ja genau, also eigentlich das gesagt hat, was wir auch gesagt haben.
Ja, ja, nee, absolut. Also. Und man denkt sich da halt so, ja, super, vielen Dank, schön, dass du auch was dazu zu sagen
hast. Naja, also ich meine, das, was er sagt, ist ja schon eher ein, also er hat eigentlich das jetzt als so ein Mentalitätsding hingestellt, oder? So
ja, aber wegen, also, ja, aber, ja.
Die wollen das gar nicht richtig.
Nee, er hat schon gesagt, dass der Einsatz schon da war, aber irgendwie die letzte Konsequenz fehlte. Und das ist schon etwas, was wir auch so gesagt haben, dass man das gesagt hat, von wegen, die gehen halt nicht richtig rein. Das war ja das, was von wegen dieses gegen Bayern kann man verlieren, aber Ding. Das gleiche gegen BVB ja auch, wo man das Gefühl hatte, da fehlt irgendwie der letzte, das liegt natürlich auch am Gegner, aber trotzdem, dass man da mal reinhaut und den Thomas Müller halt mal mitnimmt. Ja, aber was er gesagt hat, finde ich jetzt nicht total abwegig. Die Frage ist halt natürlich immer, muss halt jemand, der wie er Vorstandsvorsitzender ist, es geht ja nicht nur darum, was er sagt, sondern auch wann er es sagt. Und da bin ich, glaube ich, genau bei dem von den letzten beiden Spielen nochmal. Ja, und ich weiß auch nicht, in welchem, ob er da gefragt worden ist oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ja, ich falsch lag er jetzt nicht.
Also ich wollte mich noch eben berichtigen, soll ja so in dem Podcast nicht stehen bleiben am Ende. Wir sind 17. in der Laufleistungstabelle, aber mittlerweile ist nicht mehr der FC Köln Schlusslicht, sondern Eintracht Frankfurt, wobei die halt in anderen Spielen noch viele Kilometer zu gehen hatten.
Ja, die spielen ja auch noch international und sind dann, glaube ich,
genau.
Haben zu anderen Zeitpunkten als die Fortuna unter der Woche ihre Highlights und haben halt auch, glaube ich, ein relativ, dafür, was sie da abreißen, auch einen relativ dünnen Kader.
Ja.
Und die Leute, die da irgendwie jede Woche spielen, sind auch die gleichen, die halt auch letztes Jahr mit einem relativ dünnen Kader halt irgendwie schon in der Bundesliga irgendwie fast bis zum 30. Spieltag halt irgendwie alles in Grund und Boden gerannt haben und halt auch noch in der Europa League dann halt in den letzten Spielen hat das dann ja irgendwann, ja, ist denen dann ja auch irgendwann die Luft ausgegangen, aber ja, ich weiß nicht, die sind auf jeden Fall viel, viel weniger ausgeruht, als es die Fortuna jede Woche ist.
Ja gut, aber ich meine, was natürlich auch bei dieser ganzen Statistik-Glaskugel mit berücksichtigt werden muss, ist
wie viele Tore die einfach schon geschossen
haben. Nein, aber ich meine, diese ganzen intensiven, schnellen Läufe, die kommen halt auch nur zustande, wenn man halt viel auch aus der eigenen Hälfte raus verschiebt und schnell in Umschaltsituationen kommt und so. Da kommen ja viele Kilometer zusammen und das haben wir ja schon öfters bemängelt, dass dieses Jahr nicht so klappt wie letztes Jahr. Und ich finde auch, wenn wir uns jetzt vor dem Union-Spiel nicht mehr hier zusammenfinden, wenn wir dann die Hinrunde hinter uns haben, dann können wir auch so mal eine kleine Transferbilanz machen.
Ja.
Ja, ich glaube, irgendwie ein großer Teil davon, weswegen Fortuna so eine schlechte Laufleistung hat, kommt auch einfach davon, dass Fortuna als eine der wenigen Mannschaften halt einfach nie Angriffspressing spielt. Mhm. Und sich halt einfach immer relativ in eine passive Grundhaltung irgendwie zurückzieht und den eigenen Strafraum verteidigt.
Wird in der Bundesliga Angriffspressing gespielt? Ich glaube nicht. Das ist Mittelfeldpressing immer. Es gibt wenige Mannschaften, die ganz hoch anlaufen.
Aber situativ ja auf jeden Fall. Also immer, ja, okay, immer mal wieder. Und Fortuna macht es halt einfach nie. Also, ja,
außer in der zweiten Minute.
Außer in der ersten Minute. Genau.
Und damit schließt sich der Kreis. Gut.
Ja. Dann entweder bis ja, vielleicht Mitte, Ende dieser Woche oder ansonsten bis irgendwann nach dem Berlin-Spiel.
Nee, das wissen wir ja. Das wird nach Weihnachten werden wir über Berlin reden.
Also
das
Berlin wird definitiv
erst nach Weihnachten besprochen
werden. Ja. Und deshalb wünschen wir allen Hörern an dieser Stelle schon mal ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Und ich wünsche den Hörerinnen natürlich, wenn sie Weihnachten denn feiern wollen, das Gleiche. Und wenn sie einfach nur eine schöne Zeit haben wollen, dann wünsche ich ihnen das auch.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch. Ja,
wir sehen uns dann größtenteils am Sonntag alle zusammen im Stadion. Den Moritz leider nicht, aber ja. Wir sehen uns dann ja vielleicht alle zusammen nach den Feiertagen.
Ja. Gut. Bis dann.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao. Ciao.